Mein heutiger Gast in der Sportfamilie ist Dr. Peter Dücking, Juniorprofessor für Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Bewegung und Training an der TU Braunschweig. Er ist ein führender Experte für tragbare Technologien im Sport und hat über 70 wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema veröffentlicht. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Smartwatches, Sensoren und KI unser Training verändern, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und warum es ohne Sportwissenschaft trotzdem nicht geht. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
So, lieber Peter, herzlich willkommen bei uns in Sportfamilie. Bevor ich gleich das Wort ein bisschen an dich übergebe, zwei, drei Worte zu dir. Du bist aktuell Juniorprofessor für Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Bewegung und Training an der Technischen Universität in Braunschweig. Und davor hast du eigentlich klassische wissenschaftliche Karriere als Sportwissenschaftler durchlaufen. Studium zunächst in Deutschland und auch in Australien. Promoviert hast du eigentlich zu einem super spannenden Thema, wie Monitoring von Belastungs- und Beanspruchungsmarkern zur individualisierten Steuerung von Trainingsprozessen mit Hilfe tragbarer Sensorik. Stelle ich mir auch eine Herausforderung vor, wenn Leute dich fragen, was hast du denn eigentlich da gemacht in der Promotion? Immer wieder diesen ganzen Titel zu sagen. Du hast, und das fand ich tatsächlich eine beeindruckende Zahl, fast vielleicht sogar über 70 wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu, wie Technologie im Training, in der Bewegung, im Sport helfen können, gewisse Dinge zu individualisieren. Oder kurz gesagt, eben, du bist echter Experte zum Thema Technologie im Sport. Und ganz nebenbei teilen wir, glaube ich, auch noch eine große Leidenschaft fürs Rennradfahren. Soweit mal so eine kleine Intro zu dir. Ist das ganz gut auf den Punkt gebracht? Hast du noch was zu ergänzen zu deinem professionellen Hintergrund?
Ja, lieben Dank erstmal für die einleitenden Worte, Leon. Ich glaube, du triffst es ganz gut. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Blumen. Ich guck mal, ob ich eine Vase habe, wo ich die alle reinstellen kann. Also bei mir geht es immer darum, so aus wissenschaftlicher Sicht zu schauen, Bewegung, Training, wie funktioniert das? Wie bewegen sich Menschen? Wie trainieren Menschen? Und dazu braucht man, glaube ich, oder können uns verschiedene Technologien immer, ich sag mal, helfen, um einfach zu quantifizieren, erstmal um besser zu verstehen, wie bewegen die sich, wie trainieren die? Und dann aber auch, um Prozess gewiss beeinflussen zu können vielleicht oder um eine Hilfestellung zu geben. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend und ich hatte da auf meinem Weg, glaube ich, gute Mentoren, ein gutes Team um mich rum, die mich immer unterstützt haben, denen ich auch heute noch wahnsinnig dankbar bin und habe ja die große Freude, jetzt seit fast 2 Jahren hier in Braunschweig die Professur für Bewegung und Training genau mit dem Schwerpunkt zu haben.
Ja, und ich freue mich auch tatsächlich richtig auf das Gespräch, weil natürlich zum einen bin ich selbst auch beruflich sehr nah am Thema Technologie im Sport. Zum anderen ist für mich persönlich ja, Sport schon auch sehr was sehr Analoges und wo ich auch versuche, von der Technologie wegzukommen. Beides ist aber trotzdem unglaublich wichtig, Technologie und Sport. Und da soll es darum heute gehen. Bevor wir aber damit einsteigen, zu deinem eigenen Hintergrund. Wir fragen unsere Gäste ganz gerne immer, wie denn die eigene Sozialisation mit dem Sport ablief. Entweder wie bist du zum Sport gekommen oder was war vielleicht auch für deine jetzige Karriere ein prägendes Ereignis. Also was ist da dein Hintergrund?
Ich glaube, also meine Berührungspunkte mit Sport so als Kind, die waren so wie bei vielen anderen auch. Ich komme aus so einem kleinen Örtchen. Ich glaube, unser Ort hatte damals so 900 Einwohner, also so wirklich klein, klein. Aber wir hatten den großen Vorteil, wir hatten echt coole Sportangebote im Dorf, sowas wie Fußball, wir hatten einen Radclub und. Und das war für das Dorf immer so Treffpunkt. Und ich bin da echt gerne hingegangen. Da hatte man eine coole Community. Das hat immer Spaß gemacht. Es hat dann bei mir nie dazu gereicht, dass ich mit dem eigentlichen Sport meinen dauerhaften Lebensunterhalt verdienen konnte. Was vielleicht dann teilweise ein Grund ist, warum wir uns heute eher aus der Perspektive unterhalten und nicht als Profifußballer oder so. Aber das hat einfach immer wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mich einfach immer dafür interessiert, so Mensch, wie kann ich denn besser werden? Und habe dann schon recht früh so versucht, Praktika in dem Bereich zu machen, an der Wissenschaft und so weiter. Und ich fand das einfach immer wahnsinnig spannend, weil man konnte Dinge erklären, warum ist eine Person fit, unfit? Wie wirkt sich Training auf den Körper aus? Und wie kann man dann Dinge optimieren? Und dann habe ich so den klassischen wissenschaftlichen Weg eingeschlagen. Ich würde mal sagen, so Berührungspunkte mit dem Sport gar nicht so viel anders damals, als es bei vielen anderen wahrscheinlich auch war.
Das stimmt, wahrscheinlich aber noch mit einem geringeren Einsatz an Technologien. Und vielleicht können wir das auch als Aufhänger nehmen. Zunächst mal kannst du als derjenige, der in dem Thema Experte ist, definieren, was denn moderne Technologien sind oder auch tragbare Sensorik, was da alles drunter zu verstehen ist, wie das in deiner Arbeit zum Einsatz kommt.
Also wir haben natürlich unheimlich viele Technologien heutzutage im Sport und auch tragbare Technologien. Das ist vielleicht so eins, womit viele Leute dann auch immer Kontakt mit haben. Also klar, wir können uns auch über Technologien wie Goal-Line Technology oder den Virtual Assistant Referee unterhalten. Ich glaube, heute geht es aber vielleicht eher darum, so okay, für die Zuhörer draußen, wie können die denn Technologien nutzen, um ihr Training nicht auch zu beeinflussen oder um das da zu verwenden. Also wenn wir uns auf den Bereich von Technologien beschränken, in Anführungszeichen, und dann vielleicht auf tragbare Technologien, ist erstmal nichts Neues. Das sind Sensoren, die ich am Körper oder körpernah tragen kann, die bestimmt Parameter aufnehmen und die mir diese Parameter irgendwie erstmal analysieren und zurückmelden. So, das kann jetzt sowas sein wie der klassische Pulsgurt. Oder heutzutage messen viele Geräte den Puls halt eben am Handgelenk. Das kann sowas sein wie Technologien, die mir was über Dauer des Trainings, also vielleicht doch einfach ein Zeitenmesser, ja, eine Stoppuhr, das ist auch schon eine tragbare Technologie. Oder die mir sowas wie lange habe ich geschlafen, ausgeben. Muss gar nicht immer nur das Training per se sein, sondern ich versuche den Trainingsprozess eigentlich so aus so einer, in Anführungszeichen, 24-7-Perspektive zu verstehen, weil, jetzt mal hart formuliert, ich kann wie der Weltmeister trainieren, wenn ich die restliche Zeit mich dumm verhalte, dann habe ich nicht das optimale Training. Wenn ich schlecht schlafe, mich schlecht ernähre und so weiter, dann hole ich wahrscheinlich nicht das Optimale raus. So, und das Schöne ist jetzt, diese Technologien ermöglichen es uns, immer mehr und mehr Leuten Zugriff auf Daten, auf Informationen zu geben. Früher, wenn ich was messen wollte, dann musste ich ins Labor gehen, musste irgendwen fragen, können wir das messen? Und dann haben die komplexe Diagnostikverfahren angewendet, komplexe Methoden, mehr oder weniger komplex, und konnten mir was sagen. Heutzutage wandern durch tragbare Technologien zum Beispiel solche Parameter dann mehr und mehr ins Feld und es werden mehr und mehr Leuten zugänglich gemacht. Wenn ich früher Schlaf messen wollte, wie lange, wie gut habe ich geschlafen, ja, da musste ich ins Schlaflabor gehen. So, heutzutage trage ich eine Smartwatch oder einen, in Anführungszeichen, intelligenten Ring am Finger und er misst mir bestimmte Parameter, die mir natürlich mit einem gewissen Fehler, je nach Gerät, je nachdem, welchen Parameter vom Schlaf ich mir genau anschauen will, was über Schlaf sagen kann. Wann bin ich zu Bett gegangen, wann bin ich aufgestanden und so weiter. Das heißt, wir geben mehr Leuten Zugriff auf die Informationen, die vielleicht in einem Trainingsprozess relevant sind. Und es kreiert gewisse Probleme, das kreiert aber auch gewisse Möglichkeiten. Es führt erstmal dazu, dass ich Informationen, Daten rausbekomme an die Leute. Und ich hoffe ja immer, dass es mehr Gutes bringt, als Schlechtes tut, in Anführungszeichen.
Ja, da würde ich ganz gern ein bisschen einhaken. Zum einen hast du ja angesprochen, ja, das klassische Setting ist, man muss ins Labor gehen und der Wissenschaftler misst Sachen. Jetzt hast du tragbare Technologien angesprochen, die das mehr 24-7 messen und näher tatsächlich den Alltag der Sportlerinnen und Sportler bringt. Ist dann der klassische Sportwissenschaftler noch relevant? Wo siehst du da die Rolle jetzt für diejenigen, die jetzt vor 20 Jahren eben da die Leistungsmessung im Labor gemacht haben? Was ist da eure Relevanz oder eure Arbeit auch und eure Wichtigkeit als Sportwissenschaftler, wenn immer mehr Technologie auch in den Trainingsalltag Einzug hält?
Ja, auch wieder eine Frage, da könnten wir, glaube ich, schon also drei Podcast-Folgen mitfüllen. Ich versuche es auch wieder kurz. Also zum einen, wir können noch nicht all das im Feld messen mit jedem so genau, wie ein Labor das kann. Und wir können auch nicht alle Parameter messen im Feld, wie wir das im Labor können. Immer dann, wenn ich es sehr, sehr genau wissen will oder genau im Sinne von, okay, ich will bis auf die dritte Nachkommastelle genau wissen, wie schlafe ich, wie trainiere ich, wie ist mein Puls und so weiter, dann schlägt das Labor wahrscheinlich immer noch viele tragbare Technologien, die man draußen so als Endkonsument kaufen kann. Das ist das eine, und ich kann natürlich auch andere Parameter im Labor messen, als ich das im Feld kann. Sowas wie Hirnaktivität beim Schlaf zum Beispiel. Ganz wenige Leute kleben sich Elektroden dann beim Schlaf auf den Kopf und messen da was. Das macht einfach keiner. Ist aber relevant, wenn ich jetzt einmal im Thema Schlaf wirklich was messen möchte. Das ist das eine. Das zweite ist, wo vielleicht aber die tragbare Technologien dann den Vorteil haben, ist, na, wenn ich ins Labor gehe, dann habe ich eine Einmalmessung und das spiegelt auch nicht immer das wider, was ich meinem Alltag habe. Platt gesagt, wenn ich zum Arzt gehe und ich messe Blutdruck, es gibt diesen Weißkittel-Effekt, dass mein Blutdruck beim Arzt ein anderer ist, als er eigentlich über den Tag verteilt daheim wäre. So, und das ermöglicht mir natürlich die Technologien. Gleichzeitig ist der Fehler, den diese Technologien haben, deutlich höher oder kann höher sein als das, was wir im Labor messen. Und da ist auch eine gewisse Gefahr vorhanden für den Anwender. Gerade wenn ich mich mit so ein paar Leuten, die draußen vor meinem Labor mal herlaufen, unterhalte, ja, und die fragt so, sag mal, glaubt ihr eigentlich den Daten und so weiter? Da kommt ganz häufig, ja, was meine Smartwatch mir sagt, ja, das ist erstmal so. Und da muss ich dann immer sagen, so, nee, das ist nicht so. Also nur weil die Pulsuhr oder die Smartwatch euch eine bestimmte Zahl sagt, in ganz vielen Fällen stimmt es einfach noch nicht. Und das kann ja negative Konsequenzen dann haben. Ich steuere einen Trainingsprozess nicht optimal, ich treffe falsche Entscheidungen auf den Daten und. Und jetzt habe ich schon gesagt, Entscheidungen treffen auf Daten, das ist für mich das nächste große Feld. Die Firmen gehen ja häufig raus nach dem Motto, kauf die Smartwatch und du wirst der bessere Athlet. So oder ähnlich ist ja häufig der Claim vom Marketing. Aber man hat formuliert, das ist nicht so. Also ich werde nicht der bessere Läufer, ich werde nicht der bessere Radfahrer, weil ich ein Gerät am Handgelenk trage. Das macht ja noch nichts. Und ich muss diese Informationen, diese Daten ja erstmal verstehen, ich muss die interpretieren, ich muss eine Entscheidung darauf treffen, und der ganze Prozess, der ist super komplex, ganz häufig. Und diesen Entscheidungsprozess, das nehmen die tragbaren Technologien heute eigentlich noch nicht gut genug ab. Das heißt also, den Sportwissenschaftler brauchen wir immer, wenn es darum geht, diese Daten, diese Informationen zu interpretieren und eine Entscheidung zu treffen.
Das heißt ja dann eigentlich, wenn ich jetzt von vorhin gefragt habe, der klassische Sportwissenschaftler, ist der noch relevant? Ist es ja tatsächlich eher ja, vor allem hinsichtlich der Einordnung dieser Ergebnisse. Du hast gerade angesprochen, da sind die Technologien noch nicht bei dieser Genauigkeit. Siehst du dann ja eine Zukunft, wo das vielleicht der Fall ist? Wie ist da dein Blick denn auf die Zukunft des Bereichs? Kommen wir da mal hin? Wollen wir da überhaupt auch hin, dass Technologien uns solche Informationen liefern können?
Spannende Frage. Ich glaube, das Feld vom Sport, vom Trainingswissenschaftler in dem Setting, das verändert sich so einen, dass Technologien aus dem Sport verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen. Einfach aus verschiedenen Gründen. Die Welt wird digitaler, die Firmen drücken auf den Markt und die Technologien werden ja auch akzeptiert. Wenn ich mir so Absatzzahlen von Smartwatches anschaue oder auch nur Handys, die ja auch unter Wearables eigentlich fallen, dann sind die ja da und ich sehe zumindest nicht, dass sie in den nächsten Jahren verschwinden. Das heißt, naja, die Leute kommen damit in Kontakt. Wir brauchen aber auch Ansprechpartner wahrscheinlich, die genau Fragen in diesem Setting beantworten können. Der zukünftige Sport- oder Trainingswissenschaftler, der braucht wahrscheinlich ein anderes Kompetenzprofil, als er es vor ein paar Jahren noch gebraucht hat. Also wir brauchen vielleicht, ja, im Englischen ist es so eine Digital Literacy oder eine Technologie-Literacy, eine Kompetenz mit Technologien. Platt gesagt, vielleicht auch so einen Technologieführerschein. Da fällt vieles drunter, so wann wähle ich eine Technologie aus, wann entscheide ich auch wissentlich, nee, für diesen Anwendungsfall brauche ich keine Technologie, da brauche ich was ganz anderes. Da ist eine Technologie vielleicht sogar hinderlich. Wir brauchen Leute, die die Daten dann interpretieren können und so weiter. Also da verändert sich das Anforderungsprofil, das Kompetenzprofil, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Und dann war deine zweite Frage ja, wie automatisiert werden denn Entscheidungen vielleicht von so Geräten getroffen? Ich glaube, in Zukunft kommen immer mehr und mehr Technologien auf den Markt, die nicht einfach nur, ich sag mal, eine Zahl den Leuten geben, so hey, dein Puls ist so und so oder du hast so und so lange geschlafen, sondern die mit bestimmten Algorithmen, vielleicht auch sowas wie einer künstlichen Intelligenz, dann Empfehlungen geben. Wann das kommt, wie schnell das kommt, wie gut das ist, da traue ich mich gar nicht in die Glaskugel zu gucken. Vielleicht aber so eine kleine Analogie, das Thema, dass irgendwas automatisierter passiert, als dass es jetzt ist, das ist ja nicht auf den Sport nur begrenzt, sondern das haben wir ja auch in ganz vielen anderen Fällen. Nimm das Beispiel selbstfahrendes Auto. Da hat mal irgendwann die Society of Automotive Engineers gesagt, so, wir machen jetzt 5 Klassen an selbstfahrenden Autos. Klasse oder die niedrigste Klasse, da fährt der Fahrer komplett selbst. Oberste Klasse, da fährt das Auto tutti completi in allen Umgebungen alleine. Dazwischen gibt es ja auch noch Kategorien. Dazwischen gibt es einen Spurhalteassistent. Da habe ich einen Tempomaten, einen Abstandshalter und. Oder ich habe Situationen, dass auf manchen Straßen in gewissen Settings das Auto auch alleine fährt, aber der Fahrer noch fähig sein muss, einzugreifen und so weiter. Sowas Ähnliches haben wir jetzt mit Kollegen aus Australien, Deutschland und Schweden postuliert, so ein Klassifizierungssystem. Wie automatisiert treffen denn bestimmte Geräte Entscheidungen? Was muss der Trainer denn dann noch machen? Geht dann los mit, auf der einen Seite haben wir im Prinzip nur eine Uhr, die mir eine Zahl anzeigt. Und auf der anderen Seite haben wir dann das voll selbstfahrende Auto, die voll selbstfahrende Smartwatch, wenn du so willst, die mit Trainingsentscheidungen trifft. Ob wir da hinkommen, dass das wirklich alles selber in jeder Situation passiert, genau wie beim selbstfahrenden Auto, da sagen die Automobilhersteller auch, nee, in jeder Situation wird es nicht funktionieren. In manchen Bereichen, in manchen Settings wird es sehr nah dran kommen. Und genauso, glaube ich, kommen wir auch im Sport dahin. Wenn wir die richtige Sensorik haben, die richtige Algorithmik und auch die Leute richtig ausgebildet haben, dass sie die Technologie richtig anwenden, dann kommen wir auch dahin, dass die Technologien was unterstützen können. Dass sie das komplett selber machen, da bin ich skeptisch.
Unterstützen ist das richtige Stichwort, weil zum einen Entscheidungen müssen getroffen werden, die können von einem Algorithmus kommen oder wie du sagst auch von einer künstlichen Intelligenz oder von dann alternativ von einem Menschen. Das ist das eine. Zum anderen rausgehen und laufen und die Einheit tatsächlich auch so ausführen, wie es vorgegeben ist, ist das andere. Du hast das Stichwort Digital Literacy genannt, was ja auch in gewisser Weise eine Gefahr birgt, dass und was wir ja auch im Sport, aber vor allem auch in der Bewegungsförderung und in der Prävention sehen, dass sowas wie digitale Technologien oder digitale Lösungen vor allem die Leute abholt, die eh schon dafür offen sind. Also jemand, der gesundheitsbewusst ist, der Bewegung in seinen Alltag integrieren möchte, der wird vielleicht durch sowas motiviert. Diejenigen, die jetzt aber Bewegung wahrscheinlich am dringendsten brauchen, werden dadurch auch nicht abgeholt. Wie ist dein Blick auf diese Thematik?
Ja, also genauso wie deine. Also Technologie ist nur die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist, wie wird diese Technologie verwendet. Einfaches Beispiel. Nimm einen Schrittzähler auf dem Smartphone. Der kann mir dazu helfen, dass ich meine Schritte track, dass ich mich mehr bewege. Oder ja, man sieht es ja auch bei den Smartwatches und Wearables, da zeigen die Daten ja auch, wenn ich solche Geräte in Interventionen mit einbaue, dann bewegen sich Heranwachsende mehr. Aber ich muss es halt denen erklären. Genauso andersrum, nimm das Handy, da weiß ich auch, oh, wenn ich Kindern also zu viel Handyzeit gebe, bewegen sie sich weniger. Also da wird genau der gegenteilige Effekt, den wir eigentlich haben wollen, erzeugt. Das heißt, Technologie ist immer nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie verwende ich es? Aber das ist das Gleiche, noch ein anderes Beispiel. Technologie, nimm eine Waage. Eine Waage ist kein Abnehmprogramm. Wie viele Leute haben eine Waage daheim und wie viel Prozent der Leute nehmen dann die Information, oh, ich wiege so und so viel, nehmen dann wirklich ab? Also das ist ja nur ein Aspekt dessen, was mir dann einen Prozess, einen Trainingsbewegungsprozess informieren kann. Das heißt, ich muss diese Informationen richtig verstehen, ich muss die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, wir brauchen gut ausgebildete Leute im Bereich Bewegung, Training, Leistung, Gesundheit in Verbindung mit Technologie, damit da was Gutes bei rauskommt. Die Leute einfach mit Technologien zuzuschmeißen und sagen, hier kostet x Euro, das wird nicht den idealen Effekt haben, den wir haben wollen.
Wie weit ist da die Ausbildung dieser Experten? Also welche Rolle spielt es jetzt in Zusammenarbeit mit deinen Studierenden, dass tatsächlich auf sowas eingegangen wird? Klar, du bist jetzt wirklich an einer Schnittstelle, wo es um Technologie geht. Spielen aber solche Sachen schon so eine große Rolle? Ich erinnere mich an mein Studium von vor 10 Jahren. Da kam das gerade auf, hey, es gibt Schrittzähler und so langsam gibt es auch so neben dem Brustgurt auch Technologien, die an anderen Orten am Körper Herzfrequenz messen. Aber es war noch alles sehr am Anfang. Wie ist es jetzt mittlerweile?
Der Wandel der Bildung, der könnte in dem Fall schneller gehen. Wir sehen, dass neue Angebote in die Studiengänge, in die Weiterbildungen, ob das jetzt universitär ist oder vielleicht irgendwelche Zusatzzertifikate, dass der kommt. Und auch so hier zum Beispiel unsere Uni, die Technische Uni Braunschweig, die sagt auch uniübergreifend, ja, so eine Digital Literacy, die ist wichtig. Wie das dann in den einzelnen Studiengängen umgesetzt wird, ist nochmal was anderes. Meine Studierenden, die kriegen da, glaube ich, relativ viel von mit, einfach weil es ja auch Teil meines Herzbluts ist. Aber man ändert ja nicht das System von heute auf morgen. Und die technologische Entwicklung, die ist da so wahnsinnig schnell, da kommen wir teilweise ja gar nicht hinterher. Wir müssen auch noch besser verstehen, so, was sind denn die grundlegenden Kompetenzen, die grundlegenden Informationen in den einzelnen Disziplinen, Fächern im Sport, die dann relevant sind. Nicht, dass wir jetzt was beibringen, was dann, wo die Technologie sich dann in 3 Jahren komplett verändert hat und wir dann sagen so, da sind wir in eine vollkommen falsche Richtung gelaufen, das bringt ja auch nichts. Das verändert sich mit einer gewissen Vorsicht, Vorsicht ist, glaube ich, das richtige Wort, aber es ändert sich.
Und siehst du da auch eine gewisse Verantwortung bei denjenigen, die die Technologien entwickeln?
Ich wünsche mir das immer, wenn ich mich mit manchen Firmen unterhalte. Manche Firmen sind da offener und sich der Verantwortung eher bewusst. Andere sind da eher so ein bisschen resistenter. Die sagen halt so, ey, ich will verkaufen, ich muss meine eigene Familie ernähren. Die sind da dann nicht so offen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass also dieser ganze Markt der endkonsumentenorientierten Geräte, der ist so gut wie gar nicht reguliert. Es gibt keine Vorgabe für die Firmen, dass sie bestimmte Standards einhalten müssen. Also im Prinzip die Firmen, die können was auf den Markt bringen und die müssen gar nicht validiert haben, ey, die Zahlen, die wir ausspucken, den Puls, den wir ausspucken, der stimmt in dem und dem Setting. Das ist jetzt aber auch wieder ein deutsches Thema. Vielleicht brauchen wir da auch von außen wieder mehr Regularien, dass die Firmen einen Anreiz haben dafür, das dann auch zu tun. Weil, also ich kann ja die Firmen dann auch so zu einem gewissen Teil verstehen. Ja, die müssen verkaufen, dass sie selber am Leben bleiben. Ich würde mir wünschen, dass sie ihrer Verantwortung aber bewusst sind, dass sie da mit der Gesundheit oder Leistungsfähigkeit von Menschen einen Einfluss drauf haben können. Dann würde ich mir wünschen, dass natürlich gute Produkte an den Markt bringen. Ich glaube auch, dass auf Dauer eher die Firmen, ich sag mal, Oberwasser haben oder bekommen, die halt gute Produkte auf den Markt bringen. Weil wenn ich mich so mit den Athleten oder Trainern unterhalte, ich treffe da mittlerweile auf taube Ohren, wenn ich mit irgendwelchen Technologien komme. Die werden ja zugeschossen mit verschiedenen Technologien und jeden Tag kommen wahrscheinlich 10 Vertriebler auf die zu und sagen so, hey, ich habe die geilste Technologie ever. Macht deine Athleten schneller, besser, fitter, die springen höher und. Und die haben dann teilweise keine Lust mehr, denen zuzuhören. Das ist, glaube ich, schlecht, weil die Technologie entwickelt sich weiter und was heute noch nicht geht, geht vielleicht aber in 5 Jahren. So, wenn wir dann aber eine Situation haben, dass die Leute keine Lust mehr haben, sich das anzuschauen, naja, dann schauen auch die, die gute Technologien auf den Markt bringen, in die Röhre. Da haben wir einfach eine gewisse Resistenz dann aufgebaut. Also vielleicht ist es auch für Firmen langfristig gesehen klüger, gute Sachen auf den Markt zu bringen.
Jetzt die Perspektive wechselnd mehr zur Bewegungsförderung. Gibt es Beispiele, die du nennen kannst, oder gibt es Ansätze oder Konzepte, wo du sagst, da hat super funktioniert, daraus können wir lernen, wie digitale Technologien oder Technologien allgemein dabei helfen können, Menschen für Sport und Bewegung zu begeistern?
Da gibt es relativ viel. Vielleicht, wenn wir so Bewegungsförderung sind, vielleicht nehmen wir erstmal Kinder und gehen dann zu Erwachsenen, um das einzuordnen. Also viele Kinder oder viele Heranwachsende bewegen sich heutzutage zu wenig. Wenn man sich so die Daten der Weltgesundheitsorganisation anschaut, dann liegen wir da leider bei 80% der Heranwachsenden, die sich zu wenig bewegen. Wir haben da ein Problem, gerade wenn ich daran denke, dass Bewegung halt einfach viele positive gesundheitliche Effekte hat. Technologien können jetzt helfen, zu mehr Bewegung anzuregen, die können aber auch dazu anregen, sesshafter zu werden. Das Beispiel Smartphones habe ich schon genannt, also da wissen wir, ja, es gibt sowas wie eine problematische Nutzung von Smartphones, die Kinder sitzen viel zu viel davor, die bewegen sich weniger und weniger. Das ist so ein schlechtes Beispiel. Ein gutes Beispiel ist vielleicht, vor Jahren gab es doch mal, oder war doch auch so eine Welle in Deutschland, so Pokémon Go. Da sind die Kinder, die hatten ein Smartphone in der Hand, die konnten rausgehen und dann wurde irgendwie gesagt so, hey, du bist gerade in der und der Straße, geh doch mal 3 Straßen weiter, da kannst du ein bestimmtes Pokémon fangen. Ja, dann ist man da hingegangen und ich weiß gar nicht mehr, was man dann machen musste, ein Foto oder einfach nur da stehen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt letztens nochmal in die Daten geschaut, dass es gab tatsächlich 10, 12 Studien, die sich angeguckt haben, bringt das denn was? Also wenn die Kinder Pokémon Go spielen, werden die aktiver. Das konnte man wirklich sehen, dass Pokémon Go einen positiven Effekt auf körperliche Aktivität hat und auch auf das psychosoziale Wohlbefinden von Kindern und Heranwachsenden. Und jetzt kann man überlegen, woran liegt es denn? Ja, klar, also wenn ich so an meine Kindheit denke, da gab es Pokémon auch schon. Ja, cool, da ist man halt auf dem alten schwarz-weiß Gameboy hoch und runter gelaufen und hat irgendwelche versucht, Pokémons zu fangen. Und jetzt haben sie das halt in die neue Welt oder auf neue Technologien übertragen. Und haben das mit Aktivitäten verbunden, dass die Kinder oder die Leute, die das nutzen, sich mehr bewegen. Und das funktioniert. Also ich muss diese Technologie richtig verstehen, richtig nutzen. Und dann habe ich einen schönen Effekt darauf, dass die Leute sich mehr bewegen. Und Pokémon Go, die haben das, glaube ich, ganz klug gemacht. Da steckt dann auch viel Psychologie dahinter. Und
das heißt, da ist eigentlich Gamification sind der Schlüssel. Du hast es mit den Schritten angesprochen. Gar nicht sagen, hey, geh raus, beweg dich mehr, sondern 3 Blöcke weiter kannst du was Cooles einsammeln.
Das scheint zu funktionieren. Auch andere Technologien funktionieren. Also es gab jetzt auch eine Studie in Lancet, die haben sich auch meta-analytisch, ich glaube 21 Studien angeschaut. Die haben ja geguckt, die Smartwatch oder das Wearable, was sie hat, führt es dazu, dass die Kinder sich mehr bewegen. Und die zeigen auch, ja, tägliche Schrittanzahl geht hoch. Sowas, was wir als intensivere Aktivität bezeichnen, das passiert nicht. Tägliche Schrittanzahl steigert sich. Also es gibt da verschiedene Mechanismen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade dieses Gamification, also wenn die Leute Lust darauf haben, das zu tun und gar nicht so, ey, du musst mehr gehen im Vordergrund steht, sondern eine andere Aktivität, fang das Pokémon ein oder, dann bringt es was.
Es ist ja schon so, sei es jetzt Pokémon Go oder auch jegliche Intervention, die sonst irgendwie im wissenschaftlichen Kontext gestaltet wird, schaut sich ja an, hey, wir machen was für eine gewisse Zeit. Und oft ist ja das Outcome, nehmen wir jetzt mal an, es bringt was, aber der langfristige Effekt muss noch nachgewiesen werden. Gleichzeitig, wenn ich aber zum Beispiel auch persönlich dran denke, so wenn ich mal irgendwie eine neue Sportart mache oder was Neues ausprobiere, vielleicht gibt es diesen langfristigen Effekt ja gar nicht. Vielleicht sind es nur diese Mini-Interventionen, dann ist es mal Pokémon Go, dann sind es irgendwie andere Themen, die Smartwatch, der Ring, was auch immer, die immer wieder zu neuen Impulsen führen. Hast du da eine Perspektive drauf?
Spannende Frage. Kann ich dir evidenzbasiert gar nicht so wirklich beantworten, weil uns langfristige Studien über 5, 6, 10, 15, 20 Jahre, die fehlen uns in vielen Fällen. Gerade wenn wir so auf neuere Technologien schauen, die gibt es noch gar nicht so lang. Und ob ich jetzt die Technologie von dem, was ich heutzutage am Handgelenk trage, vergleichen kann, wie das, was vor 10, 15 Jahren vielleicht als Schrittzähler der Hüfte getragen worden ist, ob das das Gleiche ist, na, da wäre ich vorsichtig. Die Studien zeigen, und das, also da bist du nicht der Einzige, wir sehen tatsächlich, dass zum Beispiel so die Nutzung von bestimmten Technologien so nach 3 bis 6 Monaten abnimmt. Das ist so der klassische Effekt. Man kauft sich was Neues. Am Anfang ist es super geil. Man drückt auf jeden Knopf. Man schaut sich jedes Bildchen an. Und dann zeigt man es auch jedem. Hey, guck mal, hier hab was Neues. Das ist ja cool. Das macht man ja gern. Die Geräte schauen ja häufig auch schön aus. Und dann nimmt es aber irgendwann ab. Dann hat man selber jedes Bildchen, jeden Knopf 300 Mal gedrückt und dann nutzt es weg. Und das zeigen die Daten auch, so nach 3 bis 6 Monaten, na, da werden die Geräte weniger genutzt. Und ich wundere mich dann, oder wundere mich eigentlich nicht, ich weiß, warum die Firmen das machen, aber ich wundere mich dann so, warum dann nicht ein Update beispielsweise auf so Smartwatches kommt, dass neue Bilder kommen, dass neue Funktionen kommen. Könnt mir vorstellen, die Firmen machen das nicht, weil sie natürlich die neue Smartwatch verkaufen wollen und nicht einfach, dass die alte weiter genutzt werden kann. Aber das wäre ein Effekt, da könnte ich mir vorstellen, dass der dann erneuert wird. Es gibt so Verhaltensänderungsstrategien, die in so Geräten ja verbaut sind. Ganz einfach als Beispiel, es gibt sowas, das ist eher so wettbewerbsorientiert. Wenn ich meine Smartwatch mit der von meiner Freundin vergleiche und ich sehe meine Freundin, die hat mehr Schritte gemacht als ich, dann bin ich doch nochmal motiviert, ein paar Schritte zu gehen, damit wir zumindest pari-pari sind. Meiner Freundin, der ist da total schnuppe, ob die mehr oder weniger Schritte gegangen ist, das juckt die nicht. Vielleicht ist es bei ihr eher so, früher gab es so Tamagotchis, die musste man schütteln und dann ist das Ding gewachsen. So was Ähnliches gibt es mittlerweile auch auf Smartwatches. Ja, da wächst dann eine Blume. Ganz platt ausgedrückt, jetzt nicht mit psychologischen Worten, aber es gibt Leute, bei denen funktioniert sowas eher. Und ich frage mich immer, warum fragen die Uhren nicht 3, 4, 5 Fragen vorher ab, hey, was für einen Typ bist du denn? Was könnte bei dir denn besser funktionieren, das eine oder das andere? Und vielleicht haben wir dann ja noch höhere Effekte.
Mich würdest du damit total abholen. Es sind aber wahrscheinlich nicht die, wenn wir jetzt bei Kindern ausgehen, die 80%, die sich zu wenig bewegen, die man vielleicht damit abholt. Oder vielleicht sind sie das auch. Das ist halt immer so ein bisschen was bei Technologie oder auch bei digitalen Interventionen, so sehr ich mich damit, holt man damit die Leute ab, die wirklich abgeholt werden müssen aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Gibt's Technologie oder vielleicht auch Trends in der Technologie, die du sagst, ist aber super vielversprechend, 5 bis 10 Jahre, da kann das im Sport, in der Bewegungsförderung, das könnte was werden. Früher war es der Brustgurt, jetzt ist es das Handgelenk. Vor 2, 3 Jahren kamen auch ein bisschen andere Formen auf, Ringe vor allem. Gibt es da Technologien oder vielleicht auch Konzepte, wo du sagst, hey, das ist was Spannendes, da sollte man mal ein Auge drauf haben?
Da sind wir wieder beim Blick in die Glaskugel. Da kommen verschiedene Dinge auf uns zu. Ich glaube, das, was vielleicht am vielversprechendsten, was ich mir vorstellen können, was am vielversprechendsten ist, ist, also ich würde gar nicht so auf den Formfaktor, also ist es jetzt der Ring, ist es eine Uhr, ist es eine neue App auf dem Handy gehen oder so. Ich glaube, es ist eher die Verbindung von verschiedenen Sensordaten oder Informationen, um das Gesamtkonzept Bewegung, Training, Mensch besser zu beschreiben. Die eine App sagt mir, ey, ich muss noch was essen. Ich habe heute meine Nahrung nicht gut im Griff gehabt. Das ist dann abends vielleicht um 10 Uhr und da sagt mir die App, ey, iss noch was. Ich weiß jetzt aber, nee, wenn ich abends spät noch was esse, dann schlafe ich schlecht. Was wiegt jetzt mehr, mein Schlafbedürfnis oder mein Nahrungsbedürfnis? Und es muss natürlich in Einklang gebracht werden. Also nur der oder die App, die mir was über Ernährung sagt, wird nicht reichen. Genauso wird mir die App, die nur was über Schlaf sagt, nicht reichen. Mal abgesehen davon, wie genau das dann ist. Das heißt, die Verbindung von bestimmten Informationen, die wird, glaube ich, mehr und mehr kommen in der Zukunft. Und in dem Zusammenhang können uns Formen von künstlicher Intelligenz gewiss helfen. Also dieses Daten zusammenbringen, verschiedene Fachbereiche ja auch, die da aufeinandertreffen, die können was bringen. Und dann, naja, dass da Informationen in so einer Form rauskommen, dass der Anwender das dann auch versteht. Stell dir ChatGPT und diese Large Language Modelle von anderen Firmen vor. Die kann ich ja heutzutage relativ leicht fragen, was muss ich denn machen? Training A, B, C, D, was bringt was? Dann kommen generalisierte Informationen raus, die mehr oder weniger gut sind. Wir haben das in eigenen Studien auch gemacht und gezeigt, das ist so alles noch verbesserungswürdig. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass in Zukunft evidenzbasierte Large Language Modelle rauskommen, die auf wissenschaftlichen Daten trainiert sind, die mir evidenzbasiert sagen, das und das sagt die Literatur. Und jetzt verbinde ich diese wissenschaftliche Literatur auch noch mit den persönlichen Daten. Dann kann doch vielleicht gesagt werden, so, du hast so und so geschlafen, du hast so und so trainiert. Auf Grundlage der wissenschaftlichen Evidenz wissen wir, das und das scheint jetzt wahrscheinlich das Gewinnbringendste zu sein. Also ich glaube, die Sachen wachsen immer mehr und mehr zusammen. Also verschiedene Informationen von verschiedenen Sensordaten, verschiedenen Aspekten des Lebens, so kann man ja sagen. Und dann kommen von der anderen Seite vielleicht die Large Language Modelle, die mir das verknüpfen mit wissenschaftlicher Evidenz, wo man dann sagen kann, so sieht es bei dir aus, so sah es in der Literatur aus, jetzt scheint das und das vielleicht das Richtige zu sein.
Wenn ich dich richtig verstehe, siehst du eigentlich den Fortschritt in nächster Zeit gar nicht in neuer Technologie, sondern in einer Kontextualisierung von Daten, die aus dieser Technologie kommen, als jetzt, dass du sagst, hey, da kommt jetzt irgendwie eine neue Messmethodik oder sowas raus.
Da wird immer eine neue Messmethodik kommen. Da wird immer ein neuer Sensor kommen, der mir noch wieder einen Parameter mehr erklärt. Aber also wenn ich mir jetzt schon anschaue, welche Daten ich aus meinen Uhren und so weiter rauskomme, ich kriege die ja eh gar nicht mehr alle gehandelt. Ich kriege die ja eh nicht interpretiert. Und jetzt bin ich noch jemand, ich beschäftige mich relativ viel damit. Ich gebe die Uhr mal meiner, ich hoffe, sie hört den Podcast nicht, meiner Mami. Da wird es noch schwieriger, dass die das alles interpretieren kann. Das heißt, also ja, da werden immer neue Dinge kommen und das wird auch immer ein bisschen was besser machen, wir noch was erklären. Ich glaube, der große Schritt ist aber eher, dass wir Kontextinformationen nehmen und sagen, warum und wieso geht ein Parameter rauf, runter? Wie hängt dieser eine Parameter zusammen mit anderen Parametern? Wie hängt Training zusammen mit, wie schlafe ich danach? Wie ernähre ich mich? Und dass ich dann individualisiertere Empfehlungen bekomme, was für mich wahrscheinlich am besten funktioniert. Wie schnell das kommt, kann ich dir nicht sagen, traue ich mich nicht. Ja, weil da hängen ja auch noch andere Aspekte da dran. Also sowas wie, wollen wir das überhaupt? Ist das ethisch vertretbar? Wer analysiert diese Daten überhaupt? Wer kontrolliert denn das, wenn das dann da ist? Und wer ist dann vielleicht auch haftbar? Also angenommen, man folgt dann so einem Rat von so einer Uhr und ich, keine Ahnung, hole mir einen Mittelfußbruch als Läufer oder verletze mich. Ja, wer ist denn dann schuld? So, ja. Hat doch meine Uhr gesagt, so ist dann der Hersteller damit verantwortlich oder habe ich irgendwo einen Haken gemacht? Nö, bin selber schuld. Ja. Also da stecken noch viel, viel mehr Dinge, Aspekte aus ganz verschiedenen Fachbereichen, nicht nur aus der Sportwissenschaft dahinter, die, glaube ich, noch nicht so klar sind, wie wir das häufig gern hätten.
Je mehr du davon sprichst, desto mehr macht eigentlich auch Sinn, was du am Anfang angesprochen hast zum Kontext Digital Literacy, also dieser Führerschein, wie man mit Technologien im Sport und in der Bewegung umgeht. Kannst du darauf eingehen, wie aus deiner Perspektive sowas aussehen könnte?
Also es sind erstmal zwei Dinge, glaube ich. Also wie beim Auto, wir haben auf der einen Seite einen Führerschein, wir haben auf der anderen Seite einen TÜV. Vielleicht brauchen wir im Sport genau sowas. Also auf der einen Seite irgendwie einen Technologie-TÜV, der halt sagt, für Läufer, das, das und das müssen bestimmte Technologien können. Wir haben da mit einer Gruppe aus Belgien oder weltweit eigentlich über das Sports Tech Research Network mal so Kriterien definiert, die eigentlich eine Sporttechnologie haben muss. Also das geht von Datenqualität über Ethik, über Interoperabilität der Daten. Kann ich die mit anderen zusammenwerfen und, und. Das ist das eine. Also ich glaube, da muss man für die Sportart und Anwender und den Anwendungsfall überlegen, was muss ein TÜV denn können in dem Setting. Und dafür brauche ich eine Strategie, weil das ist ja auch total aufwendig, das dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Wenn ich mir anschaue, wie häufig da Firmen neue Technologien rausbringen, wir kriegen das ja gar nicht halbjährlich hin. Also das wird ja fast nicht möglich. Aber sowas würde ich mir wünschen. Also auf der einen Seite, dass vielleicht Vereine, Verbände, Dachorganisationen da eine Strategie haben, wie evaluieren wir Technologien und wann lassen wir Technologien vielleicht zu und wann gibt es vielleicht auch noch ein Gütesiegel, nach dem Motto, ey, könnt ihr verwenden, Leistungssport, Breitensport in der und der Sportart, in dem und dem Setting für den und den Anwendungsfall. Das ist das eine. Das andere ist dieser Technologieführerschein. Brauchen wir aus meiner Sicht, weil, naja, Technologien kann was Gutes, kann was Schlechtes. So, und ich muss den Leuten erstmal beibringen, vielleicht so den Standpunkt zu wechseln. Häufig habe ich das Gefühl, oder die Leute kommen zu mir, hey Peter, welche Smartwatch soll ich mir kaufen? Welche Technologie soll ich mir holen? Und ich drehe die Frage dann immer erstmal gern und frage, was für ein Problem hast du denn? Schläfst du schlecht? Oder hast du Muskelkater ständig? Oder ernährst du dich schlecht? Oder? Und dann fangen die Leute erstmal an nachzudenken, so, scheiße, so, ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht so der erste Schritt, der in so einem Technologieführerschein gemacht werden muss, zu überlegen, wofür brauche ich die Technologie und dann zu überlegen, brauche ich sie wirklich? Weil vielleicht brauche ich sie auch gar nicht. Ja, gibt ja auch noch andere Strategien, um Dinge zu verbessern, als einfach nur Technologien draufzuwerfen. Naja, wenn ich mich dann entschieden habe, so ja, ich brauche eine Technologie, dann kann ich sagen, ja, okay, was ist dann für mich relevant? Okay, vielleicht sowas wie Genauigkeit. Wie genau sind denn die Daten, die rauskommen? Ah, dann kann ich gucken, gut, schlecht, welches Gerät ist genauer als ein anderes? Ah, okay, das kann ich auswählen. Vielleicht sind aber auch so ganz praktische Aspekte relevant da drin. Gerät hab, aber ich muss das zweimal am Tag laden oder einmal am Tag, dann kann das super genau sein. Aber wenn die Leute sind so wie ich vergesse ständig mein Handy, meine Uhr zu laden, dann nützt mir das gar nichts. Das heißt, ich muss auch so praktische Dinge vielleicht mit reinnehmen, also Handling nenne ich das jetzt mal. Ich muss vielleicht sowas wie Datensicherheit, Privacy mit reinnehmen. Ich muss vielleicht ein Verständnis mit reinnehmen, so, naja, was passiert denn auch mit meinen Daten? Also macht damit eine Firma jetzt was? Entwickelt die jetzt was weiter? Sind die Daten bei der Firma überhaupt sicher? Will ich das, dass eine Firma meine Daten hat oder nicht? Also das sind ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Dinge, die in so einen Technologieführerschein mit reinspielen können. Und ich glaube, das muss man auch wieder im Anwendungsfall dann sehen. Die Dinge, die ich jetzt genannt habe, das sind nur ein paar davon.
Was sind denn deine Top-Tipps, die du mitgeben kannst, wie man sinnvoll Technologie in den Alltag für Sport und Bewegung integrieren kann?
Ja, für die Männer und Frauen da draußen, also ich würde tatsächlich anfangen und mir überlegen, warum will ich eine Technologie haben oder was ist mein Problem? Ich kann mir überlegen, was für ein Auto kaufe ich mir, aber ja, und will ich den Lamborghini haben oder will ich den VW-Bus haben? Aber ich muss mir erstmal überlegen, brauche ich überhaupt ein Auto oder reicht mir vielleicht mein Fahrrad? So, das ist das Erste, was ich mir überlege. Was ist das Problem, das ich versuche mit der Technologie zu lösen? Habe ich dieses Problem überhaupt oder verschlimmert eine Technologie das vielleicht sogar nur? Das ist das Erste. Dann empfehle ich den Leuten tatsächlich, wenn sie sagen, ja, okay, ich brauche was halt, um meine Herzfrequenz beim Sport zu messen. Dann sage ich den Leuten, ja, okay, dann guckt euch doch erstmal an, was passt denn an euer Handgelenk? Ja, weil es gibt Uhren, die sind riesig groß. Da kriege ich ja fast Schlagseite auf die eine Seite und kann gar nicht mehr richtig laufen. Und die andere ist einfach super klein. So, dann würde ich erstmal danach schauen, weil das beste Gerät bringt mir nichts, wenn ich es nicht trage. Dann empfehle ich ganz häufig Akkulaufzeit, sich das anzuschauen und sich zu überlegen, schaffe ich es denn, jeden Tag meine Uhr zu laden oder möchte ich lieber was haben, was halt 2 Wochen hält. So, und dann würde ich schauen, ich würde als nächstes auf Datengenauigkeit gehen, also stimmen die Daten, die da rauskommen oder nicht? Und ab dann würde ich überlegen, oder eigentlich schon vorher auch, angenommen, ich habe diese Technologie, angenommen, die Daten sind genau, die rauskommen. Kann ich dann damit überhaupt was anfangen? Kann ich die Daten, die rauskommen, interpretieren? Bringen die mir was? Weil ansonsten passiert, ja, okay, ich sehe, mein Puls ist beim Laufen so und so hoch. Aber wenn ich mir keine Gedanken gemacht habe, wie lange will ich denn in einem bestimmten Pulsbereich laufen? Wie häufig will ich denn in einem bestimmten Pulsbereich laufen? Wie lange will ich da laufen? Dann bringt es vielleicht gar nichts. Und da sind wir wieder beim Thema Kontextualisierung, Interpretierbarkeit der Daten und so weiter und ja, Technologieführerschein. Dann bringt mir das nichts. Dann habe ich eine schöne Uhr, dann habe ich eine schöne Technologie, die zeigt mir eine schöne Zahl an. aber ich transferiere das nicht in die Praxis. Also das sind so die Punkte. Ich würde schauen, Batterielaufzeit, ich würde schauen, passt es an mein Handgelenk, Handling. Dann würde ich schauen, oder ganz am Anfang, was ist mein Problem, was ich lösen will. Dann würde ich schauen, angenommen die Technologie stimmt, die ich habe, kann ich dann die Daten interpretieren, kann ich damit was anfangen? Und dann würde ich schauen, okay, welches Gerät ist denn jetzt wirklich genau genug für meinen Anwendungsfall?
Ja, aber trotz aller Dinge, die jetzt bei einer Technologie im Sport Herausforderungen sind, höre ich da schon auch raus, du bist absoluter Verfechter davon, Technologie im Bewegungs- und im Sportalltag zu nutzen.
Oh, nee, würde ich so gar nicht sagen. Sondern wir brauchen eine kritische Evaluation dessen. Also als Wissenschaftler sage ich, cool, da kann ich viele Dinge mit neu erkennen. Das ist wie, früher hat man das Mikroskop entwickelt. Am Anfang war das Mikroskop milchig. Da habe ich noch nicht ganz genau gesehen, was liegt da drunter. Dann wurde das Mikroskop weniger milchig. Ich sehe genauer, was liegt drunter. Genauso ist es jetzt. Wir erhalten immer mehr und mehr Technologien, die uns genauer, weniger milchig beschreiben, wie bewegen, wie trainieren Menschen. Für uns als Wissenschaftler ist das cool. Ich kann mit dem Mikroskop oder Makroskop, so ist es dann ja fast ja eigentlich, kann ich irgendwo hinschauen und kann Dinge erklären, verbessern. Vielen Sportlern da draußen, da habe ich das Gefühl, das verwirrt die eher. Das bringt nicht zwingend was. Also einfach nur eine Technologie zu nehmen, weil sie da ist, wird uns auf Dauer nichts bringen, sondern wir brauchen eine kritische Evaluation dessen, brauche ich das im bestimmten Anwendungsfall als Anwender draußen oder nicht? Kann ich damit was anfangen? Kann ich die Daten interpretieren? Ja, nein. Sind die Daten genau genug? Und dann kann ich sagen, okay, wenn ich da überall ein Ja mache, dann sage ich, cool, da hat es wahrscheinlich einen positiven Effekt. Wenn es nicht der Fall ist, dann wäre ich skeptischer. Dann würde ich vielleicht auch andere Dinge versuchen zu tun.
Lass uns damit langsam Richtung Ende und zu unserer schnellen Fragerunde kommen. Mal angenommen, es gäbe die Position des deutschen Sportministers und du hättest auch dazu noch ein uneingeschränktes Budget. Was hätte für dich Priorität? Worum würdest du dich kümmern?
Ja, also das Thema Technologieführerschein muss ich ja jetzt sagen, was wir hatten. Wenn ich aber unbegrenztes Budget und Zeit und Ressourcen hätte, würde ich aber auch noch andere Dinge logischerweise tun. Also beispielsweise, wenn ich mir Trainer anschaue, also da läuft ja viel auf Ehrenamt. Wir haben tolle Trainer in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass die in anderen Ländern teilweise aber noch mehr wertgeschätzt werden und auch mehr verdienen. Also da kann man sicherlich was Gutes tun mit unbegrenzten Ressourcen. Infrastruktur, wenn ich mir so manche Sportstätten in Deutschland anschaue, da würde ich mir eine neuere Ausstattung wünschen. Jetzt nur zu sagen, ey, der Technologieführerschein ist das, was ich als deutscher Sportminister machen würde, ist, glaube ich, also wird dem deutschen Sport, glaube ich, nicht gerecht.
Du hast durch deine Arbeit natürlich viel internationalen Austausch. Hast du da Dinge kennengelernt, Breiten-, Leistungs-, Spitzensport, die sich Deutschland von anderen Ländern vielleicht noch abschauen kann?
Ja, ein paar Dinge tatsächlich. Wo fange ich da an? Vielleicht so, weil wir das gerade auch gesagt haben, also die Wertschätzung gegenüber Trainern, auch finanziell gesehen, ich glaube, da haben wir ein gewisses Potenzial in Deutschland oder da zahlen andere Länder ihren Trainern einfach mehr. Das führt dann vielleicht auch dazu, dass die Leute da mehr bleiben in guten Jobs, dass wir gute Leute in diese Jobs bekommen. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch in Deutschland, gewiss gewinnbringend wäre. Also die Wertschätzung gegenüber Trainern auf ganz unterschiedlichen Niveaus, Leistungsniveaus. Dann, was andere Länder mehr haben, vielleicht die Schweiz, vielleicht auch Australien, die haben so Embedded Scientists bei ihren Vereinen, Verbänden. Das haben wir im gewissen Maße auch, aber da sind noch mehr Leute vielleicht da, so an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis und sind auch näher dran, können auch neue Informationen, neue Daten generieren und können einfach auch, also da enger mit den Leuten zusammenarbeiten und da arbeiten. Das haben wir in Deutschland auch, beispielsweise mit den Wissenschaftskoordinatoren. Vielleicht brauchen wir solche Positionen aber ein bisschen mehr.
Und zu allerletzt, was gefällt dir besonders gut an der deutschen Sportlandschaft?
Oh, viel. Wo fange ich da auch an? Na, vielleicht, also so beim Ehrenamt. Immer wenn ich so an Sportstätten vorbeilaufe, wir haben hier auch einen Fußballplatz entlang unter der Straße. Also wie viele unheimlich motivierte Leute ich da häufig sehe, unheimlich viele helfende Hände, die viel von ihrer Freizeit investieren, da muss ich sagen, so ey, Hut ab. Also ob das dann am Würstchenstand ist, ob das das Ehrenamt als Trainer ist oder. Das ist teilweise schon, also finde ich das wahnsinnig cool und da muss man den Leuten nochmal, glaube ich, ein Lob aussprechen, dass das so funktioniert. Weil ohne die, glaube ich, würde es schlechter ausschauen.
Ja, das stimmt. Das ist neben dem Vereinssport, glaube ich, auch oder Vereinskultur sehr außergewöhnlich hier in Deutschland. Peter, vielen lieben Dank, dass du dir so ausführlich die Zeit genommen hast, uns über Technologie zu sprechen. Abschließend, wenn Leute sich für deine Arbeit interessieren, wenn sie vielleicht auch mit dir in Kontakt treten wollen, was ist der beste Weg, dich zu erreichen?
Oh, da kann ich natürlich erstmal klassischerweise die E-Mail empfehlen. Steht auf der Internetseite einfach googeln, E-Mail Peter Dücking. Ich glaube, da kommt man auf was. Ja, ich mache so, will es mal hobbymäßig fast sagen, noch so einen Wissenschaftskommunikationskanal www.scienceaboutsportstech.com. Wo ich so versuche, so, ich hoffe, in anschaulichen Bildern, in einfacher Sprache, so ein bisschen so das, was die Wissenschaft macht, rauszubringen zum Thema Sport und Technologie, um diese Technologie-Literacy, den Technologieführerschein ein bisschen zumindest voranzuschieben, weil ich mir immer so denke, so, ja, ich kann viel meckern, ich kann viel sagen, brauchen wir. Aber dann muss ich auch irgendwann selber vielleicht was machen und da habe ich es vielleicht mal versucht. Also, der will, oder die will da gern mal vorbeischauen. Da kann man mich auch dann kontaktieren drüber.
Werden wir auf jeden Fall dazu verlinken. Dann bleibt eben mir nur noch, dir Danke zu sagen. Danke für deine Zeit und deine Einblicke in die Technologie. Ich glaube, das ist ja ein Bereich, der nicht mehr wegzudenken ist, wie du gesagt hast. Aber all die Punkte, die du genannt hast, sind unglaublich wichtig für die Zukunft. Auch, dass das nachhaltig und langfristig Bewegung und Sport fördert.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Leo. Hat mir Spaß gemacht.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.sportfamilie.org oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.